Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir ist der wundervolle Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr hört Inside Moin, der Wochenrückblick sozusagen und die Folge der Woche heute mit Wreckfest, das neue Spiel von den Flatout-Machern bei Bugbear. Da haben wir über die aktuelle PC-Version gesprochen. Wreckfest kommt dann auch im Herbst für die Konsole, also auch Daniel hat sich die Folge angehört, obwohl es eine PC-Folge ist. Und wir freuen uns alle sehr über Wreckfest und auf Wreckfest. Die Folge hört ihr gleich in voller Länge im Anschluss. Da hatte ich mir den tollen Tom eingeladen von Hooked. Und bevor wir dazu kommen, wollen der Daniel und ich euch kurz erklären und erzählen und berichten, was wir sonst die Woche so gespielt haben und über was wir so bei Inside Moin hier gesprochen haben. Und da gehen wir einfach Folge für Folge nochmal durch und geben nochmal ein kleines Management-Summit für die jeweiligen einzelnen Spiele. Und Daniel, es ging auch schon direkt los am Montag mit einem Spiel, was wir beide auf dem Smartphone gespielt haben und ein Wiederholungstäter sozusagen, weil das ist das zweite Spiel von Arte, über das wir neulich auch schon kurz gesprochen haben, über diesen Publisher, das französisch-deutsche TV-Projekt, was man eher aus dem Fernsehsender kennt. Die bringen jetzt immer mehr kleine Spiele raus mit coolen, interessanten Ansätzen und so auch bei Homo Machina.
Kurz zur Ergänzung noch, ist nicht ganz korrekt, ich habe es nicht auf dem Smartphone gespielt, sondern auf dem iPad, aber gut, das ist ja auch eine iOS-Plattform, deswegen war das jetzt nicht völlig falsch. Genau, Arte versucht auch tatsächlich immer so Spiele zu verlegen, die ein bisschen einen irgendwie künstlerischen, ja, bildenden Anspruch haben. Also das heißt, die irgendwie dir so ein bisschen was beibringen über das Vandals, wo wir gesprochen haben. Da wollen sie dir halt so ein bisschen was über diese Street-Art-Kunst, über Graffiti und wie das halt über die Jahrzehnte entstanden ist und sich verändert hat, beibringen. Und das Homo Machina ist ein Spiel, was inspiriert ist von einem deutschen Arzt aus den 20ern, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Fritz Kahn heißt der. Und der hat damals so Illustrationen gemacht, in denen er so den Mensch als Maschine dargestellt hat. Das heißt, der Mensch als Industriepalast, genau.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ja.
Ist gerade nochmal nachgeschaut. Und da stellt er im Grunde die Sinneseindrücke, die Körperfunktionen so dar, als ob das etwas Maschinelles wäre. Also das heißt, keine Ahnung, das Auge wird dann eben so dargestellt wie so eine alte Kamera mit so einem Objektiv, was man so vor und zurückzieht, und dann muss das eben scharf gestellt werden auf der Linse und auf dem Monitor dahinter oder auf der Leinwand, damit man das Bild sehen kann. Und so hat er eben versucht, mit einfachsten Mitteln den Leuten zu erklären, wie so der Körper funktioniert. Und das ist halt eben so eine Mischung aus Kunst und Medizin, weil man halt damals in der Medizin noch nicht alles so perfekt erforscht hatte und den Leuten dann auch irgendwie erklären musste, wie man das macht. Und deswegen hat man halt da diese einfachen Mittel gewählt und es ist dann halt sehr populär geworden. Heute ist das natürlich eher Quatsch aus medizinischer Sicht, sondern hat halt eher vielleicht noch irgendwie interessanten historischen, künstlerischen Anspruch. Mhm. Und
aber wenn man dieses Poster damals gesehen hat und wenn man es auch heute noch sieht, das war quasi so ein bisschen der Erfinder der Infografiken, wird es heute genannt. Also sehr viele Künstler und Grafiker heute beziehen sich eben genau auf diesen Stil, den der Fritz Kahn damals eingeführt hat. Und wenn man da drauf schaut, fühlt man sich auch gleich an Spiele erinnert. So ging es mir zumindest, weil es sieht ein bisschen so aus wie so ein Sims-Spiel. Mhm. Ja, dass du verschiedene Räume hast und Männchen die mit dem Anzug, die da rumlaufen und so Arbeiter und so weiter. Also man hat sofort diesen großen Aufforderungscharakter, da selber drin rumzuklicken. Und genau das kann man bei Homo Machina dann eben auch machen. Es ist im Endeffekt ein kleines Puzzle-Game, wo du immer auf eine neue Situation, also eine kleine Geschichte, dass der Mensch, der da die Maschine quasi darstellt, ein Date hat und du bereitest dann den Körper darauf vor, aufzustehen, zu frühstücken. Dann kommt irgendwie Essen, wird eingefahren in den Mund und dann musst du halt dieses Essen zerkleinern, damit es auf dem Fließband weiter transportiert wird, in seine Bestandteile zerlegt wird und so weiter und so fort. Du musst irgendwelche Kabel stecken, irgendwelche Maschinen zum Laufen bringen und man weiß immer nicht so genau, was man machen muss. Und so ein bisschen Trial and Error klickt man sich dann oder toucht man sich dann so durch dieses sehr süße, kleine, aber auch etwas harmlose Spiel.
Genau, das war so ein bisschen unsere Kritik, dass man in dem Moment, wo man dann eigentlich verstanden hat, wie das Spiel geht und wo es dann interessant wird, dann ist eigentlich auch schon vorbei. Also das heißt, länger als 2 Stunden wird man da nicht mit beschäftigt sein. Und klar, irgendwie, ja, Kritik an der Spieldauer ist halt immer so ein bisschen irgendwie schwierig bei einem Spiel, aber da fand ich es jetzt dann doch irgendwie einfach enttäuschend. Also war es ja irgendwie so in dem Moment, wo ich dann so, ah, geil, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kommt der interessante Teil, jetzt kommen wir aus dem Kopf in den Rest des Körpers und so, jetzt geht's los. Das war jetzt das Tutorial, dann ist so, buff, Abspann. Und das fand ich einfach nur enttäuschend. Nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwie mich in Anführungsstrichen betrogen gefühlt habe, dass ich da zu viel bezahlt hätte oder so, sondern es gibt ja einfach so Spiele, wo man einfach Spaß hat und dann denkt, ach, schade, das ist jetzt eigentlich vorbei ist, hätte ich jetzt gerne noch weiterspielen wollen. Und so ist es leider auch bei Homo Machina. Also es ist nett. Wir haben dann so ein bisschen diskutiert, ob das eigentlich für Kinder was Interessantes wäre, weil sie da so ein bisschen was auch dann irgendwie über den menschlichen Körper lernen. Also vielleicht zusammen mit irgendwie Kindern das Spielen. Es könnte ja dann halt vielleicht ein bisschen trocken sein, so, also weil diese Industrieromantik, so, dass da halt wirklich kleine Männchen mit Klemmbrettern rumlaufen an irgendwelchen Dampfmaschinen, irgendwelche Körperfunktionen regeln, könnte halt für Kinder dann vielleicht doch nicht so spannend sein, das weiß ich aber nicht.
Gut, dann Dienstag war die Folge 2231, haben wir gerade schon gesagt, die Folge der Woche Wreckfest, das neue Destruction Derby sozusagen im Geiste. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich mit Tom besprochen, hört ihr gleich in voller Länge, könnt ihr auch vorspringen, wenn ihr Kapitelmarker habt in eurem Podcast-Player. Und hast du noch was hinzuzufügen? Hast du es vielleicht gehört? Freust dich irgendwie sehr auf die Konsolenversion? Bist du sauer, dass es noch nicht für Konsole gibt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe den Cast nicht gehört. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das was ist für mich, weil ich bin ja dann doch eher jemand, der, wenn überhaupt, Rennsportspiele dann doch eher nur als Simulation und knallharten Rallye-Sport mag. Das ist ja hinlänglich bekannt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich mit so Destruction-Derby-Zeugs, wo es einfach nur darum geht, die Sachen zu zerstören, wirklich so anfreunden kann. Aber ich werde es mir
dann... Ja, da musst du mal reinhören, weil das gelingt Bugbear echt ganz gut, das auf komplett realistisch zu halten. Okay. Also es sind keine übertriebenen Stunts dabei. Du hast normale so Destruction-Derby-Autos, also so Stock-Cars. Und es gibt keine Turbo-Taste, keine Waffe, also es hat einen sehr realistischen Anspruch. Ich glaube, dass dir das durchaus gefallen würde, weil eben auch die Mischung, du musst nicht immer nur schrotten, sondern du musst auch Erster werden.
Okay, also das meisten Fällen absolute Gegenteil von Onrush.
Ja, komplettes Gegenteil, ja. Also sehr auf realistische Physik und so auch basierend. Genau, aber dann werden wir ja nochmal drüber reden, wenn es dann vielleicht für Konsole kommt. Dann schauen wir nochmal rein. Interview mit den Leuten, die den Pixelpokal in Hannover machen. Und ich dachte erst, das ist ein Witz, der Daniel redet über Hannover. Wer bei uns im Discord ist, weiß, dass wir da so einen kleinen Running Gag mit wie schön Hannover ist, machen. Das kommt in dem Podcast natürlich nicht vor, aber tatsächlich redest du über Hannover in der Folge.
Ich dachte auch erst, das wäre ein Witz. Also die Macher haben mich da eingeladen. Die haben einfach halt mehrere Presseleute dann mal rausgeschickt und gesagt, hey, der findet jetzt am 8. Juli, also quasi heute, findet der statt und wir würden uns freuen, wenn da einfach von euch jemand mal vorbeikommen würde. Und dann habe ich gesagt, naja, Hannover wohl eher nicht und außerdem ist es dann halt doch auch eine weite Anreise und so, aber was ist denn überhaupt dieser Pixelpokal und würde mich grundsätzlich schon interessieren, vielleicht hat ja einer von euch mal Zeit, mir zu erklären, was das ist und dann habe ich mit der Regine gesprochen, die eben da eine der Mitgründerinnen und Organisatorinnen ist und die hat im Grunde so dieses gleiche Phänomen beschrieben, was jeder von uns schon mal hatte. Du wirst das wahrscheinlich von deiner Brettspielrunde kennen oder von Spielrunden, die man halt mal daheim hat. Gut, dieses Rockband-Phänomen ist jetzt auch wieder ein bisschen abgeklungen, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir vor 10 Jahren fast oder so, ständig so Rockband-Partys organisiert haben, ne, wo man sich dann zusammen getroffen hat und hat man halt Rockband gespielt oder Guitar Hero oder so. Und schnell hatte man halt das Problem, naja, irgendwie wird es dann immer zu klein, das Wohnzimmer, weil wenn dann halt doch irgendwie einmal die Woche da irgendwie 10 Leute oder noch mehr kommen, dann ist halt immer schon ganz schön laut und dann finden es die Nachbarn nicht mehr so cool und halt alles nicht so optimal. Und genau das gleiche Problem hatte halt die Regine auch mit ihren Freunden und Bekannten. Und dann hat sie gesagt, ja, also Moment, eigentlich könnten wir doch einfach mal einen Versuch starten, was anzumieten. Also halt einfach echt mal eine kleine Disco oder so anmieten und dann machen wir das da. Da können wir auch Lärm machen, da können wir auch im Prinzip alles dreckig machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und wir mieten das halt einfach und jeder zahlt dann halt 5 Euro und das müsste doch dann am Ende genau reichen für die Saalmiete. Und das haben sie dann gemacht und das war schnell so erfolgreich, dass diese erste Kellerdisco, in die sie da gegangen sind, schon wieder viel zu klein wurde, weil sofort zum Debüt schon 50 Leute kamen, also es hat sich rasend schnell rumgesprochen. Und jetzt sind sie in einem, ja, im Grunde im Kapitol, das ist so ein im Grunde so ein Mehrzwecksaal. Also da sind jetzt irgendwie auch Konzerte mal von Bands und irgendwelche Vorführungen und so. Ist, glaube ich, ein altes Theater oder was dann zwischenzeitlich auch mal Kino war. Also es ist halt ein großer Saal mit unten einer Fläche und oben nochmal so ja, eine Empore, wo man sitzen kann. Und da organisieren sie halt jetzt vierteljährlich wirklich so ein Festival für Games. Also sie haben da vom Retro-Automaten bis zu modernen Multiplayer-Spielen bis zu Flipper-Automaten. Sie hatten dann auch irgendwie mal so ein Flipper-Arcade-Museum dabei, also so ein bisschen wie Retro-Games in Karlsruhe hatten sie eins, das irgendwie einfach gesagt, ja gut, dann tun wir einfach mal so 10 Automaten in den Anhänger, fahren vorbei, bauen die auf und dann können die Leute damit ausspielen. Und das haben sie halt jetzt mittlerweile schon fast so ein bisschen semi-professionell. Also sie verdienen da alle kein Geld mit, weil die Leute zwar Eintritt zahlen, aber das reicht halt immer gerade so, um dann die Saalmiete, weil das halt mehrere tausend Euro kostet, diesen ganzen Saal da irgendwie zu mieten und muss sich ja auch um ganze Orga und Sicherheit und alles kümmern und versichert muss es sein und so. Das heißt, im Grunde ist es halt gerade so, dass sie irgendwie die Kosten wieder einspielen, aber halt nicht groß Geld damit verdienen. Und das ist mittlerweile echt so ein kleines Festival in Hannover geworden und ich weiß, der Sebo bei uns aus dem Discord, der aus Hannover kommt, der kannte das auf jeden Fall auch schon und wird da, glaube ich, auch heute sein. Also das heißt, es ist durchaus da auch bekannt in der Stadt. Und
genau, wenn ihr das jetzt noch hört, geht schnell vorbei, zieht euer Insert Moin T-Shirt an. Es sind einige, es sind 2, 3 Hörer sind auf jeden Fall da, die auch schon gesagt haben, dass sie da mal hingehen. Also von daher, kleines lokales Treffen in Hannover heute. Von uns ist leider niemand da, aber grüßt euch alle gegenseitig bitte. Erkennungszeichen, nicht Blume im Knopfloch, sondern Insert Moin T-Shirt.
Genau, was ich ganz noch sagen wollte, warum das Ding Pokal heißt, es gibt zwar keinen Pokal tatsächlich am Ende, aber es gibt ein sehr ausgeklügeltes System, da kann man über so eine Stempelkarte, wenn man irgendwie Spiele gewinnt, dann kann man sich irgendwie für so ein Endturnier qualifizieren, was dann wirklich auf der Leinwand ausgetragen wird. Also da wird es dann schon fast ein bisschen E-Sport-mäßig. Und da gewinnt dann das beste Team, also man sammelt Punkte für sein Team, gewinnt dann Sachpreise, also irgendwie Ubisoft und Capcom und sonst was haben dann wirklich einfach Spiele gesponsert. Nintendo hat mal irgendwie ein 3DS bereitgestellt und der beste, also es wird dann nochmal so, die 4 besten Spieler, die machen am Ende nochmal so eine Finalrunde und der Beste bekommt dann halt irgendeinen großen Hauptpreis. Also das heißt, Geld bekommt man nicht und Pokal bekommt man auch nicht, aber man hat die Chance, Spiele und Konsolen abzuräumen. Und
sehr viel Spaß zu haben, glaube ich.
Ja. Das ist, glaube ich, schon eigentlich der Kern, hat sie auch gesagt. Und man soll das jetzt nicht übertrieben verbittert und sportmäßig angehen, dass man auf jeden Fall gewinnen will, sondern es soll schon darum gehen, dass alle irgendwie Spaß haben. Und wenn man Spaß hat und dann vielleicht noch einen Sachpreis abräumt, dann umso besser.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hab tatsächlich bei der Folge so gedacht, so ey, das müsste man eigentlich auch mal in Freiburg organisieren. Kennst du das, wenn man sowas hört und dann immer denkt so, ach, das müsste es hier eigentlich auch mal machen, aber dann macht's keiner, dann muss man selber machen. Wenn jemand sich berufen fühlt, den Pixel-Pokal nach Freiburg zu bringen, ich bin ganz Ohr. Pokale, gute Überleitung, gibt's auch im Mario Tennis Aces, ein neues Spiel von Nintendo für die Switch, exklusiv natürlich, klar, Mario-Charaktere und so weiter, basiert auf der Mario Tennis Lizenz sozusagen, nenne ich es jetzt mal, oder Universum. Mario und Bowser und Co. Schwingen die Tennisschläger auf Courts und Tennis Aces ist jetzt der neueste Ableger davon, der wieder ein paar Dinge einführt, die bei dem letzten Wii U Tennis gefehlt haben, wie zum Beispiel eine Singleplayer-Kampagne. Also ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Man sucht sich einen Mario-Charakter aus, die unterschiedlich schnell oder gewichtig sind und leicht einen anderen Spielstil haben. Aber bei Mario Tennis Aces kommt eben jetzt auch eine neue Singleplayer-Kampagne dazu, die es in den letzten Jahren immer schmerzlich vermisst wurde, wo man mit Mario in so einer, naja, kann sie ja denken, so eine komische Geschichte, dass halt irgend so ein Alien kommt, irgendwie alles verwünscht und dann so einen magischen Tennisschläger. Luigi ist wie immer der Trottel, der das fast zum Überlaufen bringt und Waluigi und Wario schließen sich dieser Entität irgendwie an und dann gehst du als Mario durch so eine Inselwelt und besiegst irgendwelche Koopas und Gegner mit witzigen Bosskämpfen, die aber auch auf Tennis basieren. Also du hast zwischendurch so normale Matches in Anführungszeichen, wo halt irgendjemand sagt, ah, wenn du mit diesem Schiff fahren willst, dann musst du dich erst beweisen, spiel ein Tennismatch gegen mich, warum auch immer, das wird dann halt so akzeptiert und diese Tennismatches sind dann immer mit Gimmicks ausgestattet, also du spielst dann Tennis auf einem Schiff, wo es sehr windet zum Beispiel oder dann eben ein Mast in der Mitte ist und wenn du den triffst, dann wird der Ball halt abgeleitet, du spielst gegen Donkey Kong im Dschungel, da kommen dann fleischfressende Pflanzen, die dir den Ball wegfressen und dir den wieder zurück um die Ohren hauen, also solche Gimmicks gibt's da. Und zwischendurch hast du so ein bisschen wie so eine Squash-artige Challenge, dass du gegen so eine Wand schießen musst und der Ball prallt dann zurück und musst dann halt irgendwelche Symbole treffen, die dann irgendwelche Schalteranlagen betätigen, um dir ein Tor zu öffnen oder dass du auf bestimmte Gegner abschießen musst, die in dem Zug sitzen und so weiter und so fort. Also alle möglichen Challenges und wie gesagt auch Bosskämpfe, wo du Kugeln zurückschießen musst, Feuerbälle mit dem Tennisschläger zurückschießen musst. Ist ganz unterhaltsam, hast du aber nach ein paar Stunden dann auch durch. Und insgesamt, das war Cast mit Micha, hat uns das Gameplay unglaublich Spaß gemacht. Also es ist wirklich ein cooles Tennis-Gameplay, was halt sehr arcadig ist, sehr actionorientiert, mit Special Moves, mit Zeitlupe und so weiter, wie man das halt von so Mario-Verwurstungen kennt. Aber insgesamt dann doch sehr unbefriedigend, weil sehr viele Features irgendwie so halbgar implementiert wurden, wie man das halt leider von Nintendo auch manchmal kennt, dass man sich dann da fragt, warum haben die das jetzt genau so gemacht und warum kann ich nicht irgendwie selber bestimmen, wie ich jetzt zum Beispiel Tennis spielen möchte. Es gibt tatsächlich, halte ich fest, keine Möglichkeit, sowohl offline als auch online, ein komplettes Tennismatch zu spielen in einem Mario Tennis. Du kannst nur ein kurzes Match starten, das ist dann ein Tiebreak, also es geht dann nicht mal mehr um Sätze, oder du startest ein normales Match in Anführungszeichen und es sind dann 2 oder 3 Gewinnsätze, aber auch verkürzte Gewinnsätze. Also du kannst kein 5-6, 6-5, 7-5 Match oder irgendwie sowas spielen und so diese Anspannung von so einem kompletten Tennismatch irgendwie spüren. Das ist immer nur eine verkürzte Variante und auch online eben. Und das hat tatsächlich zu sehr viel Ärger geführt, auch online, dass die Leute sich an den Kopf langen und sagen, warum werde ich hier so begrenzt und eingeschnitten? Zum Beispiel kannst du auch keine neuen Spielcharaktere im Singleplayer freischalten, sondern du musst online an Online-Turnieren mitwirken und mitmachen und gegen menschliche Gegner spielen, um überhaupt diese Charaktere verfrüht zu bekommen. Es wird dann später dann in ein paar Monaten wohl auch irgendwie eine Option geben, dass die Charaktere dann für alle freigeschaltet werden. Aber wenn du sie jetzt haben willst zum Release sozusagen der Charaktere, dann musst du online spielen. Und lauter so Kleinigkeiten sind in diesem Mario Tennis Aces drin, die dafür sorgen, dass uns das ein bisschen madig gemacht wurde insgesamt. Obwohl das Gameplay wirklich tatsächlich sehr cool ist.
Wie, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, wenn ich einen Bekannten zu Gast habe, hey, komm, lass uns mal irgendwie ein Match Mario Tennis gegeneinander spielen hier im Splitscreen. Oder ist ja nicht mal Splitscreen, sondern das kann ja quasi dann sogar auf einem Bildschirm laufen.
Ja, du kannst schon offline spielen, aber du kannst kein komplettes Tennis-Match spielen.
Ja. Okay, hä? Das, komisch. Das ist ja, ich meine, das wäre ja im Grunde, ist es ja das Basicste überhaupt in einem Tennisspiel, dass man halt ein normales Tennisspiel spielt, ob jetzt alleine oder im Koop, aber dass das nicht geht, ist ja schon sehr merkwürdig. Und mit dieser Online-Anbindung, also da ist ja Nintendo eh manchmal getrieben von ganz komischen Entscheidungen. Also bei Splatoon 2 gab es doch auch diesen komischen Online-Modus, den irgendwie alle ganz cool fanden, aber der dann nur irgendwie an, weiß ich nicht, ungeraden Werktagen ging oder so, da war doch auch sowas ganz Merkwürdiges.
Ja, dieser Salmon Run, genau. Den konntest du dann auch immer nur irgendwie, wenn der lief, dann lief der 48 Stunden oder irgendwie so und dann wieder nicht. Also ganz seltsame Entscheidung. Und auch so diese Komfort-Features von Online-Lobbys oder so. Ja, im Endeffekt spielt sich Mario Tennis Aces ein bisschen wie ein Prügelspiel. Also du hast dann wirklich so das Gefühl, das ist ein richtiger Kampf. Ja. Und wenn du aber dann online spielst, dann lädst du dich halt so gegenseitig ein, wenn du gegen Freunde spielst. Und dann kannst du aber während der laufenden Partie immer nur das Match zu Ende bringen und dann kommt halt, wähle neuen Charakter, wie man bei Street Fighter oder so dann auch den nächsten Kämpfer wählt. Aber dort hat man ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel die nächste Lokalität auszuwählen. Und das kannst du hier auch nicht. Also du kannst dann nur wieder zurück in die Hauptlobby, neues Spiel erstellen und kannst dann sagen, okay, ich möchte jetzt Doppel spielen, ich möchte Single, also Einzelmatch spielen oder gemischt. Und dann kannst du halt einstellen, ob du die normalen Arenen nur spielst, das sind dann so Stadien, oder eben auch diese Special Maps, wie ich schon gesagt habe, diese Dschungel-Map mit den fleischfressenden Pflanzen und so weiter. Aber du kannst nicht dynamisch einfach sagen, hey, lass uns jetzt mal wieder ein Gimmick-Match machen, hier mit explodierenden Schildkröten irgendwie, die auf dem Platz rumlaufen. Ja, nein, ich möchte jetzt gerne ein normales Match spielen. Nee, du musst dann immer wieder zurück natürlich auch, wieder dich gegenseitig neu einladen, die Optionen begrenzt auch nur einstellen, kurzes Match, langes Match, also sehr fummelig im Endeffekt dann und hat's mir echt ein bisschen verleitet. Also wie gesagt, Gameplay cool, aber wenn du nicht komplett Bock hast auf Online-Turniere, dann ist dieser Spaß auch relativ schnell wieder vorbei. Ja, und es gibt so einen Wii Sports Anleihe, wo dann auch wieder komische Entscheidungen sind. Also du kannst dann die Wii-Modes, die Joy-Cons, meine ich, wie Wii-Modes benutzen, kannst sie so abklemmen und dann so ein Bewegungs-Motion-gesteuertes Tennis-Match spielen, wo die Charaktere selber laufen. Ist aber nicht ganz so cool wie damals wie Tennis. Also funktioniert, aber du kannst dann dort zum Beispiel keine Special-Moves ausführen, was dann auch wieder komisch ist, weil du halt selber läufst und einfach nur schlägst. Und alles so ein bisschen seltsam bei diesem Mario Tennis.
Na gut, also auch 2018 leider kein gutes Jahr für Tennisspiele, muss man dann wohl leider festhalten. Nee. Also sowohl Mario Tennis als auch eben Tennis World Tour und AO Tennis, die wir ja, also zumindest Tennis World Tour besprochen haben, AO Tennis nur so quasi am Rand mitgenommen. Auch leider nicht irgendwie überzeugend. Schade, eigentlich ist ja Tennis schon ein cooler Sport und hat auch durchaus ja eine Menge Fans. Also warum da niemand es hinbekommt, mal richtig gutes Tennisspiel wieder zu machen. Ich meine, im Fußball, gut, aber das macht vielleicht auch die Konkurrenz, sind wir ja echt gut dabei. Und Football und Basketball und so, da gibt's ja echt jedes Jahr wirklich hervorragende Umsetzungen. Und Tennis ist irgendwie so ein bisschen runtergefallen leider vom Tisch.
Ja, also von den Tennisspielen wahrscheinlich trotzdem noch das Beste. Es hat ja insgesamt dann doch relativ positive Bewertungen bekommen. Unsere Kritik bezog sich auch wirklich viel, viel mehr auf diese ganze Form des Releases.
Ja, weißt du? So ja gut, klar, aber das ist ja auch was einen nervt. Also wenn man dann sagt, ah, das Spiel ist eigentlich im Kern gut und das Gameplay macht auch Spaß. Das ist
dann noch nerviger.
Ja, eben. Aber ich würde jetzt einfach mal echt gern, keine Ahnung, der Manu ist da und ich würde ihm gerne einfach mal das zeigen und irgendwie lass uns mal ein paar Partien spielen und lass uns auswählen, was für ein Platz und welche Charaktere und los geht's. Und wenn das nicht geht, ist es da schon echt frustrierend, finde ich. Aber naja. Apropos frustrierend, es passt auch eigentlich so ein bisschen zum nächsten Thema. Da habe ich nämlich am Freitag über The Fall Part 2 Unbound, wie es komplett heißt, gesprochen, zwar mit der Caroline. Und da ist auch leider die Steuerung recht frustrierend. Also das Spiel ist so ein Adventure-Game. Also eigentlich fast ein klassisches Point-and-Click-Adventure, bloß dass man eben nur pointed und nicht klickt, weil man keine Maus hat. aber es funktioniert so ein bisschen, dass du halt einen Charakter steuerst und dann im Prinzip das, was du in der Welt als Interaktionspunkt hast, mehr oder weniger anschauen musst. Also du hast immer so einen Sichtkegel von dem Charakter. Das ist so eine Draufsicht, wie bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure. Aber du musst halt zu dem Ort hingehen, wo du dann interagierst. Dann öffnet sich so ein kleines Dropdown-Menü und dann musst du dort wieder auswählen, welcher Gegenstand aus dem Inventar mit diesem Hotspot interagieren soll. Und das ist alles nicht so leicht und kann man sicherlich auch besser lösen. Das ist auf keinen Fall die Stärke von The Fall Part 2. Die Stärke ist aber, und das war sie auch schon im ersten Teil, wir haben vor, weiß ich, zig Jahren oder sowas mal über den ersten Teil gesprochen, ist wirklich die Science-Fiction-Geschichte. Es geht um eine KI, die du da steuerst. Und im ersten Teil geht es darum, dass ein Astronaut mit einem Anzug abstürzt. Und dieser Anzug, dieser Weltraumanzug, der so lebenserhaltende Maßnahmen hat, hat eine KI, die sich im Grunde darum kümmern muss, dass der Insasse, also der Pilot dieses Anzugs, am Leben bleibt. Und der ist eben bewusstlos, also übernimmt die KI und versucht eben ihren schutzbefohlenen Insassen am Leben zu halten. Und das macht sie eben, indem sie dann auch teilweise Entscheidungen trifft, die durchaus moralisch fragwürdig sind. Also indem sie zum Beispiel andere Lebewesen dann irgendwie tötet. Und man fragt sich, naja.
Aber man spielt die KI, oder? Man entscheidet für die KI.
Man spielt die KI, genau. Also und deswegen triffst du dann diese Entscheidungen. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie nachvollziehbar, weil man sich denkt, naja, die oberste Aufgabe dieser KI ist ja eigentlich nur, ihren Piloten zu beschützen und sie ordnet alles andere dem unter, aber da sind wir halt wieder bei diesen klassischen moralischen, philosophischen Fragen, darf sie deswegen jemand anders gefährden? Und das klingt natürlich jetzt alles sehr futuristisch und hypothetisch, aber wenn man, da reden wir auch in dem Podcast drüber, so ein bisschen über autonomes Fahren nachdenkt und so, da hast du ja mittlerweile genau diese Fragen teilweise, ne? Also wenn ein Auto selber fährt, dann ist es natürlich erstmal darauf bedacht, keinen Unfall zu produzieren. Und wenn jetzt aber durch irgendeine blöde Situation ein Unfall sich nicht mehr vermeiden lässt, dann hat die KI natürlich die Entscheidung zu treffen, beschütze ich meine Insassen oder fahre ich jetzt doch in diese Gruppe von Radfahrern rein, gefährde damit andere Leute. Also wem ist dann die KI im Grunde mehr verpflichtet?
Und wenn es jetzt eine Gruppe ist von Menschen, zählt dann der Einzelne mehr als die Gruppe? Oder genau, wird dann auch noch aufs Alter geguckt, wenn da zwei Rentner über die Straße gehen und in deinem Auto ist ein Baby, wer hat dann mehr Gewicht, weil die Rentner ja sowieso früher sterben? Oder also das sind ja alles so die Fragen, die eine KI dann beantworten muss, sozusagen in dem Moment. Ja.
Genau, und in Fall Part 2 geht es dann sogar mit drei KIs weiter. Also die Haupt-KI hat sich im Prinzip, deswegen heißt das Spiel Unbound, von ihrem Anzug gelöst und kann jetzt auch andere Roboter und andere künstliche Intelligenzen ja kontaktieren, beherrschen im weitesten Sinn. Und dann hast du halt irgendwie einen Butler-Roboter, der nur darauf programmiert ist, Butler-Tätigkeiten zu übernehmen. Du hast eine Prostituierte, die nur darauf programmiert ist, eben, ja.
Android oder was?
Genau, also die halt nur darauf programmiert ist. Und so ein Sexroboter ist es mehr oder weniger, die dann halt nur eben sexuelle Tätigkeiten übernimmt. Dann hast du so einen Kampfroboter, der nur darauf programmiert ist, eben zu kämpfen. Und ja, du musst dann halt mehr oder weniger mit denen in Interaktion treten, musst schauen, wie du mit denen interagierst. Und auch dort wieder, da haben wir mal mit der Caro echt einig, echt eine coole Science-Fiction-Geschichte, die auch echt viele so Fragen aufwirft, wo man dann auch nach dem Spiel nochmal drüber nachdenkt, was man da jetzt eigentlich gespielt hat und was das alles mit künstlicher Intelligenz auf sich hat und wo fängt eben im Grunde ja autonomes Leben an. Selbst wenn es eine KI ist, hat die dann auch ein Recht drauf, eigene Entscheidungen zu treffen oder zu überleben, oder muss sie sich dem unterordnen, was eben der Mensch sagt, weil der Mensch immer übergeordnet ist bei einer KI als Schöpfer mehr oder weniger. Also total interessante Fragen. Man muss sich halt leider durch diese etwas fummelige Steuerung durchquälen. Aber
was mich noch kurz interessieren würde, ist, wie stark hängen die denn zusammen? Also muss ich den Original The Fall nachholen, um Part 2 zu spielen, oder ist es eigentlich unabhängig spielbar?
Also die basieren schon aufeinander, das heißt, du verstehst schon mehr vom zweiten Teil, wenn du den ersten gespielt hast. Es gibt so eine kurze vierminütige Intro-Sequenz als Video, die dir erklärt, was im ersten Teil passiert ist. Witzigerweise hatte die Caro den ersten auch nicht gespielt und sie hat gesagt, naja, ich habe schon grob reingefunden, was jetzt eigentlich Sache ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich einfach nochmal mehr aus dem Spiel rausholen kann, wenn ich den ersten gespielt habe. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist empfehlenswert, dass man den ersten vorher spielt, weil es wirklich dann schon aufeinander aufbaut.
Hätte ja jetzt auch sein können, dass die Entwickler gesagt haben, also gut, wir haben es jetzt nochmal probiert, Part 2 ist quasi die Neuauflage, die verbesserte Variante oder so des Spiels. Sowas gibt's ja manchmal auch.
Nee, ist es nicht, sondern es ist wirklich nahtlos einfach eine Fortsetzung. Aber gute Nachrichten für alle, die es ausprobieren wollen, es gibt eigentlich auf allen Plattformen so Bundle-Angebote. Also das heißt, du musst dann nicht beide Spiele zum Vollpreis kaufen, sondern zahlst irgendwie ein 20 oder sowas und dann kriegst du Teil 1 und Teil 2 und so kosten die, glaube ich, beide jeweils 15 oder so. Also das heißt, du kriegst dann den ersten dann mehr oder weniger so mit drauf und das gibt's, habe ich gesehen, gibt's bei Steam, PSN, Xbox Store und so überall.
Also ausführlich dann am Freitag gewesen, Folge 2234. Da könnt ihr reinhören, auch rückwirkend natürlich jederzeit, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt oder auf Steady, patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr das Abo sozusagen abschließen und bekommt dann auch rückwirkend Zugang auf alle Folgen. Da habt ihr dann einen personalisierten RSS-Feed, den ihr in euren Podcatcher schmeißen könnt, genauso ähnlich komfortabel wie bei iTunes jetzt, wenn ihr die öffentliche Folge hört. Ähnlicher Link und dann kriegt ihr jeden Tag Zugriff auf die nächste Folge automatisch in eurem Podcast-Player und wie gesagt, über diesen Feed und auch über die Webseiten könnt ihr dann auch gezielt die alten Folgen noch nachhören. Bei Patreon ist der Pool ein bisschen größer an Folgen. Ich habe jetzt bei Steady, das ist quasi die deutsche Alternative von einem deutschen Unternehmen zu Patreon, noch nicht komplett alle Folgen nachgetragen. Also wenn ihr jetzt Interesse habt an einer Folge 2001 oder sowas, dann bei Patreon sind die alle noch drin und wir arbeiten aber auch an der neuen Webseite und in Zukunft wird es dann auch das komplette Archiv, also auch alle Folgen, die wir bei Superlevel gemacht haben, alle Folgen, die wir noch damals mit Boris gemacht haben, als es Breakfast at Manu Spiels hieß, die werden dann alle auch nochmal auf der neuen Webseite TM zur Verfügung gestellt. Wir sind fleißig dran, also es dauert noch ein bisschen, aber da wird es dann alles unter einem Dach
passieren. Ja, da haben wir aber auch irgendwie Glück im Unglück, weil ich glaube, da ist der Stefan einfach so ein Perfektionist. Also der würde niemals eine Webseite irgendwo nur ansatzweise freigeben, wenn dann nicht alles so perfekt ist, wie er das haben will. Und also irgendwie so Stückwerk, so, ja, Hauptsache, die funktioniert jetzt erstmal irgendwie, das würde der nicht machen. Und deswegen zieht sich das auch. Aber bedeutet dann hoffentlich auch, dass wenn die neue Webseite da ist, dass sie dann halt auch wirklich alle Funktionen hat, die wir uns wünschen und auch alles so funktioniert, wie das der Stefan sich damals in seinen feuchten Träumen vorgestellt hat, als wir auf die Idee kamen, eine neue Webseite zu machen.
Und ist alles nicht ganz so einfach mit diesem ganzen Prozess, aber wir arbeiten
dran. Weil er halt auch dann sagt, das gibt's irgendwie nicht, dann programmiere ich das einfach selber. Also so, wenn ihm dann irgendwie kein Plugin auffällt oder keine Funktion, was das so von sich aus kann, dann programmiert das halt selber von Grund auf. Und klar, das ist dann cool, weil dann hat man halt eine eigene Lösung, die genau das macht, was man haben möchte, aber es dauert halt deutlich länger, als nur irgendein Plugin jetzt irgendwie sich reinzuholen.
Genau, und Steady HQ wollte ich an der Stelle noch kurz einwerfen, hat auch Bankeinzug. Also bei Patreon bis jetzt noch gezögert hat, weil er oder sie sagt, ich habe keine Kreditkarte und PayPal möchte ich nicht nutzen. Bei Steady HQ kann man auch auf gute deutsche Tradition den Bankeinzug nutzen.
Und Quicks von den Sparkassen, gibt es noch oder so?
Knacks, meinst du?
Nee, das war diese Comic-Serie, aber es gab doch von der Quid heißt es, glaube ich, von der Sparkasse so eine deutsche PayPal-Alternative, die dann aber nur irgendwie mit Sparkassenkunden funktioniert und also auch wieder typisch deutsch.
Da habe ich gestern erst bei der WM noch Werbung gesehen, ja. Also scheint es wohl noch.
Typisch deutsch, Hauptsache erstmal eine kleine Insellösung schaffen, weil das hat es, die Geschichte des Internets hat es gezeigt, wenn du eine kleine Insellösung schaffst, die nur deine deutschen Kunden nutzen können, dann wird das besonders erfolgreich.
Aber der Bankeinzug ist ja tatsächlich sehr praktisch, wenn man das nutzen möchte. Und da gibt es auch Abos. Also wer sagt, ich habe keinen Bock, es jeden Monat irgendwie abzurechnen, da kann man auch ein Jahresabo abschließen bei Steady. Das fehlt bei Patreon auch noch, das Feature. Wunderbar. Genau, aber KI ist ein gutes Stichwort. Bei The Fall ging es ja um KI und so ging es auch am Samstag bei unserer News-Folge. Da habe ich mit Robin gesprochen. Da war ein kleiner Schwerpunktthema KI, weil in der Woche einige interessante Meldungen kamen über künstliche Intelligenz und über AI. Da hatten wir ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, weil gerade sowohl das Unternehmen von Elon Musk, was er mitgegründet hatte, die OpenAI, als auch die KI von, wie heißt die, Deep State oder so, von Google. Wie heißen die denn? Irgendwas mit Deep, also auch so eine KI-Lösung. DeepMind, glaube ich, genau. Die arbeiten beide gerade dran, eine KI zu entwickeln, die fähig ist, ein Spiel zu spielen. OpenAI hat gerade in Entwicklung ein Fünfer-Team für Dota zu starten, das es mit Pro-League-Spielmannschaften aufnehmen kann. Also da wird im Juli jetzt ein Turnier stattfinden, wo die OpenAI in einem Fünfer-Team versucht, die besten Mannschaften in Dota 2 zu besiegen. Mit Amateurmannschaften haben sie es schon geschafft, da deutlich besser zu sein. Da bin ich sehr gespannt. Da haben wir ein bisschen auch über diese Auswirkungen gesprochen, was es denn für die Spieleentwicklung auch in Zukunft bedeutet, wenn es quasi Module gibt, die dann lernfähige KIs und sowas in deine Spiele bringt. Und bei Google, die haben es jetzt geschafft, eine KI zu machen, die sich selber Quake Arena Capture the Flag beibringt und irgendwann auch so gut wurde, dass sie nicht mehr besiegt werden konnte. Also das war so ein kleines Schwerpunktthema bei unserem Newsformat, was wir fast wöchentlich bringen, meistens am Samstag, wo wir über die zwei, drei wichtigsten News der Woche
sprechen. Das ist dann quasi unser, was war das, Kasparov oder so, der gegen das erste Mal gegen Schach-KI verloren hat, was auch so ein Wendepunkt war, so ein technologischer, okay, der Mensch ist an seine Grenzen gekommen. Es gibt jetzt einen Computer, der besser Schach spielen kann als der beste menschliche Schachspieler. Ich glaube, das war Juri Kasparov, oder?
Ja, Kasparov auf jeden Fall, ja. Und das Interessante daran ist jetzt, dass eben die Spiele jetzt komplexer werden. Also klar ist Schach ein mega komplexes Spiel, aber halt auch ein sehr logisches Spiel, wo man einfach nachvollziehen kann, dass ein Computer da einen klaren Vorteil hat, wenn der einfach 13 Millionen Züge vorausberechnen kann und einfach statistisch weiß, welcher Zug ist definitiv der beste. Und ganz so einfach ist es natürlich bei einem 5 gegen 5 Match in Dota, da gehört natürlich dann schon noch ein bisschen mehr dazu, auch diese Situation einzuschätzen und diese Strategie aufgrund der sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen, die Menschen da jetzt auch, unterschiedliche Spielstile. Es ist natürlich deutlich komplexer für eine KI, sowas dann auch zu berechnen und vor allem dieses Teamwork der fünf Charaktere untereinander zu machen. Aber verwundert hat uns das dann natürlich dann trotzdem nicht. Das Interessante ist halt hier, dass die nicht diese Spielzüge programmieren, sondern dass sich die KI wirklich in einen Lernprozess befindet, dass sie halt auch aus Fehlern lernt und das ist halt neu. Und ich glaube, das war bei diesen Schachcomputern damals tatsächlich noch nicht oder auch bei diesem Go-Computer, der da gewonnen hat, sondern dass jetzt eben dieses neue Feature reinkommt, einfach einen Trainingserfolg sehen zu können und messen zu können und die richtigen Schlüsse zu ziehen aus Niederlagen.
Ich glaube, das ist auch so der zentrale Aspekt gerade von künstlicher Intelligenz und Forschung, dieses wirklich Lernen aus Sachen. Also, dass die KI eben auch Fehler macht und dann eben aus diesen Fehlern lernt. Also das heißt, natürlich wird nichts am Anfang perfekt sein. Auch kein autonomes Auto wird am Anfang sofort unfallfrei fahren, sondern es wird natürlich Unfälle geben und dann muss aber die KI halt daraus lernen oder auch die Menschen müssen dann mit der KI daraus lernen, warum dieser Unfall passiert ist und dann schauen, wie man das künftig eben lösen kann. Und ich glaube, das ist was, wo gerade sehr viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird bei diesem Maschinenlernen.
Ja, und was viele nicht wissen, Daniel und Micha sind auch nur KIs.
Aber nicht podcasten. Sehr lernfähig, muss man leider dazu sagen.
Genau. Bleibt immer auf seinem Hannover-Witz hängen. Ja, hat nichts, genau. Hat nichts dazugelernt. Das war die Woche. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Du hast schon über Brettspiele vorhin kurz angesprochen. Tatsächlich ist es bei unserer Brettspielrunde auch so gewesen. Das war hier dienstags immer bei mir zu Hause und irgendwann waren es so viele, dass ich wieder Leute ausladen musste. Und seitdem spielen 15, 16 Leute jeden Dienstag hier im Stadtteil, weil wir uns auch Raum angemietet haben. Also da musste ich auch tatsächlich dran denken. Aber so viele Leute wie beim Pixelpokal kommen bei uns noch nicht. Aber wir reden auch wieder über Brettspiele. Ich habe eine neue Le Brett-Folge aufgenommen mit Stefan und Daniel. Also nicht unser Stefan und nicht unser Daniel, sondern die zwei aus München, die auch meine Brettspielpartner sozusagen sind in diesem Le Brett-Format, wo wir nicht nur über ein Brettspiel reden, sondern so ein bisschen so eine Monatszusammenfassung machen, was wir da gespielt haben, über mehrere unterschiedliche Brettspiele reden. Habe ich eigentlich extra für dich eingeführt, Daniel, damit du nur eine Folge skippen musst.
aber du hast ja auch tatsächlich, Scherz beiseite, gesagt, dass es eben bei Brettspielen oft nur so kleine Spiele gibt, wo es sich dann doch nicht lohnt, eine ganze Folge dazu zu machen. Und dann ist natürlich so ein Sammelformat, wo man einfach irgendwie mal so 4, 5 kleine Spielchen abhandeln kann, weil man dann sagt, ja, mehr als irgendwie 5, 6, 7, 10 Minuten braucht man eigentlich nicht drüber reden, aber in so einer Sammelfolge lohnt sich das dann und dann haben auch die Brettspielfans so eine Anlaufstelle, wo sie dann sagen können, okay, dann kann ich mir diese eine Folge anhören bei Insert Moin und da höre ich dann alles, was Neues zum Brettspielen gibt. Also durchaus sehr lobenswert. Also das heißt, nicht nur, weil ich das irgendwie gewollt hätte, im Gegenteil, sondern weil es auch irgendwie von den Zuhörern so gewünscht war, dass man das alles ein bisschen sammelt, weil du eben oft auch gesagt hast, ja, ich habe das schon gespielt, aber könnte auch was dazu sagen, aber das trägt eigentlich keine ganze Folge und dann ist die entstanden.
Dann haben wir zwei Retro-Folgen. Du hast über Flashback, die 25-Jahre-Edition, gesprochen und ich über Luminous Remastered. Zwei Spiele, die schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber die jetzt wieder neu rausgekommen sind und durchaus nochmal eine Betrachtung verdient haben.
Genau, und dann sehe ich hier gerade noch eingetragen Laser League. Das habe ich irgendwie nie so wirklich wahrgenommen, habe das immer so als Versuch abgetan, einfach Rocket League jetzt auch irgendwie noch an dem Erfolg teilzuhaben.
Ja, genau. Genau darüber reden wir. Es möchte gern wie Rocket League sein, aber irgendwie habe ich zum Beispiel auch keine Spieler mehr gefunden. Die Folge ist schon ein paar Tage alt. Ich habe sie jetzt mal rein momentan als Puffer, weil ich eigentlich noch eine Crew 2-Folge geplant habe, aber der Termin noch nicht ganz geklappt hat. Also entweder gibt's nächste Woche Laser League oder The Crew 2. Da ist noch nicht ganz die Entscheidung gefallen, aber Laser League ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, was, denke ich mal, auch dann erst so richtig zu Erfolg führen wird, wenn es dann mal im PS Plus-Programm oder so auftaucht. Aber lohnt sich auch mal einen Blick vorher schon reinzuwerfen.
Das ist, glaube ich, tatsächlich immer noch der absolute Kern des Erfolges von Rocket League, dass damals diese PS Plus-Nummer einfach da so viele Spieler vom Start reingespült hat, die dann alle begeistert irgendwie gespielt haben. Dann waren die Server sofort voll. Dann hat das natürlich, weil die dann weitere Freunde eingeladen haben und so, dafür gesorgt, dass man dann schon einfach so eine solide Startbasis hatte, so einen guten Grundsockel. Und das ist halt eigentlich der Kern für jedes Multiplayer-Spiel. Ne? Wenn du da irgendwie leere Server hast, dann sind auch die Leute, die tendenziell interessiert werden, relativ schnell wieder weg, weil sie sagen, ja, gibt's ja nichts. Und dann im Prinzip beißt sich da die Katze in den Schwanz dann halt. Ne?
Ja, Katze in den Schwanz. Ich überlege gerade, was das eine Überleitung sein könnte zu Pokémon.
Zu Safari. Aus Dortmund. Wie heißt sie? Kasimir oder was? Die Katze von Micha.
Genau,
die
genau.
immer die gerne dann das Schnurren anfängt und das Rummosern, wenn der Micha Podcast macht. Und ich weiß nicht, ob sie da dabei war, aber ich vermute mal nicht. Der Micha hat nämlich das große Pokémon-Turnier, die Safari Zone, im Westfalenpark besucht. Die war am 1. Juli-Wochenende, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und war ein riesen Ding. Also ich habe so Gruppenfotos gesehen, wo halt einfach Wahnsinn, irgendwie, ja. wie so bei so einem Fußballspiel, zehntausende Menschen irgendwie da, so eine ganze Tribüne, so, es ist also so in so einem Park, so eine Naturtribüne, so eine kleine Wiese bevölkern und auch wirklich weltweit Leute angereist sind. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und es liegt aber einfach daran, weil dieses Event in Dortmund war nur eins von weltweit drei, die es offiziell so gibt von Pokémon oder von Niantic,
ja, die das ja war der große Deutschland, fast schon Europa-exklusive Event im Westfalenpark. Und es war kein Turnier in dem Sinne, sondern ein Community Day.
Ah, okay.
Also die Safari Zone im Pokémon Go-Universum. Also nicht kein Pokémon-Turnier, gibt es ja auch. Karten-Pokémon-Turniere und natürlich auch vom normalen Spiel. Aber das war ein Pokémon Go Safari Zone, wo sich dann eben die ganze Community trifft. Und da gab es dann auch spezielle Pokémon zu fangen und Events natürlich auch. Die haben dann echte Pokémon Go Stops aufgebaut, wo sich die Leute dann da getroffen haben. Natürlich ganz viel Cosplay und so. Also ein sehr bunter und großer und sehr glücklicher Event. Also so glücklich im Sinne von, alle haben sehr viel Spaß und freuen sich an ihrem Hobby. Und das Netz hielt, genau. Das war ja die große Anspannung, ob das dann auch wieder zu so einem Skandälchen führt, wie, ich weiß gar nicht, war das in Japan der andere Event?
Nee,
war,
in Chicago in diesem Park.
Chicago. Ja. Genau, also hier hat's Netz gehalten, Überraschung, und darüber wird Micha berichten. Der war vor Ort und hat sich dieses Spektakel angeschaut und sicherlich auch ganz interessant, das mal mit ein bisschen neutraleren Augen von außen zu betrachten, auch wenn er vor Ort natürlich dabei war, aber eher als Beobachter und er spielt nicht aktiv Pokémon Go. Also mal schauen, was er da für Impressionen eingefangen hat in Audioform.
IM on Tour,
genau. Ohne Kasimir auf jeden Fall, das denke ich auch, dass er nicht mit der Katze gegangen ist. Gut, und am Samstag mal gucken, vielleicht machen wir einen Brunch, vielleicht auch noch eine News-Folge. Höchstwahrscheinlich wird es eine News-Folge geben und das als kleiner Ausblick auf nächste Woche. Jetzt viel Spaß mit der Folge der Woche mit Rackfest mit Tom von Hooked und mir. Und wir hören uns gerne morgen wieder an dieser Stelle, wenn ihr wollt, auf patreon.com/insertmoin. Tschüss.
Ciao.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt. Und heute habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, mit dem wir neulich die Nächte uns um die Ohren geschlagen haben. Wunderschönen guten Morgen, Tom.
Hallo, guten Morgen.
Du bist Tom von Hooked und wir hatten neulich uns hier während der E3 auch über die fantastische Square Enix-Präsentation gesprochen.
Ja. Oh,
ja. Und uns dort auch schon gegenseitig versichert, wie geil Rackfest ist. Und über das Spiel wollen wir heute reden. Das haben wir nämlich zu der Zeit da auch gespielt. Das neue Renn- und Schrottspiel von Bugbear Entertainment, die man, glaube ich, kennt, wenn man irgendwie Rennspiele zumindest schon mal ausprobiert hat, nämlich von den fabelhaften Flatout-Spielen früher. Und die sind in den letzten Jahren damit beschäftigt gewesen, ihr Next Racing Game zu machen, wo man lange nicht wusste, wie es heißt. Und das Spiel ist schon so lange in der Entwicklung, da warst du sogar noch bei Giga.
Ja, das ist wirklich absurd. Ich bin darüber auch neulich gestoßen, weil ich irgendwie im Steam Newsfeed oder so gesehen habe, oh hey, das steht kurz vor Release. Und da dachte ich so, oh krass, das gibt's noch. Weil das ja wirklich, also 2014 habe ich das erste Mal gespielt in seiner Next-Car-Game-Fassung, wo es ja wirklich noch gar keinen Namen hatte. Und war da ehrlich gesagt schon sehr angetan, weil da hast du ja schon so Sachen gesehen, wie dieses Schadensmodell oder so. Und ich bin halt ein Flatout 2-Fan, ganz, ganz großer. Deswegen war das so ein Ding, was sofort auf meiner Watchlist gelandet ist.
Ja, total. Und wir haben uns ja auch alle schon ewig drauf gefreut. Aber muss man echt nochmal zurückdenken. 2014 ging der Early Access los. Und das letzte Spiel von Bugbear Entertainment war tatsächlich Ridge Racer Unbounded.
Das war eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja. Aber das war schon 2012 und das letzte Flatout, also Flatout 2 war 2006 und dann gab es ja noch dieses Ultimate Carnage. Das ist ja wirklich schon über 10 Jahre her, muss man sich nochmal so zurückrufen. Es war mir gar nicht so bewusst, dass Ridge Racer Unbounded so lang her ist schon wieder.
Das stimmt, ne? Ich war auch ehrlich gesagt gar kein so großer Fan von dem Spiel. Ich fand Ridge Racer Unbounded war weder so ein richtig gutes Ridge Racer noch so ein richtig gutes Bugbear-Spiel.
Ja. Aber es hatte diesen coolen Baukastenmodus, mit dem man sich irgendwie in Sekunden so eine Strecke zusammenbauen konnte. Ja. Aber Wreckfest ist wieder ein sehr klassisches Bugbear-Spiel, wenn man von diesen Flatout-Spielen ausgeht. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, um was es bei Wreckfest geht. Der Name ist ja eigentlich schon Programm.
Ich finde, du hast vorhin auch schon einen Begriff erwähnt, nämlich Schrottspiel, dass man hier mal im positiven Sinne benutzen kann. Weil darum geht es halt ganz viel. Es sind schon klassische Rennen, die man fährt unter anderem. Aber der Fokus des Spiels liegt sehr stark auf der Zerstörung, was ja auch beim Namen sofort deutlich wird. Und es gibt eben neben den normalen Rennen auch Destruction Derbys, die man fahren kann, wo wirklich nur das Ziel ist, mach die anderen kaputt oder überlebe bis zum Schluss. Und das wäre alles total egal, wenn nicht dieses Rammen, dieses sich gegenseitig zerknirschen so viel Spaß machen würde, weil auch das Schadensmodell einfach so ziemlich das beste Feature dieses Spiels ist.
Ja, also da merkt man wirklich, dass sie da jahrelang reingesteckt haben. Ich glaube, ich habe noch nie so ein geiles Schadensmodell gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Es spielt sich genau so, wie wir alle, glaube ich, Demolition Derby noch in Erinnerung haben von der guten alten PlayStation. Aber da, klar konnte man sich da auch gegenseitig zerstören. Einer meiner absoluten Lieblingsrennspiele bis heute. Aber ich glaube, es ist nicht so gut gealtert. Und Wreckfest ist genau, kratzt genau dieses, wie sagt man denn da auf Deutsch eigentlich, scratches the itch, weißt du, wie ich meine? Also so. es stillt dieses Juckbedürfnis, was man hat nach diesem Schrotten. Und die Spiele von, die so in die Richtung Burnout gehen, die waren ja fast schon immer zu übertrieben. Ein kleiner Schubser und das Auto segelt ja irgendwie weg und ist komplett Schaden. Und Wreckfest zelebriert es aber viel mehr. Du kannst rammeln, schubsen, Leute abdrängen, aber die fahren immer noch weiter. Und natürlich ist das endgültige Ziel, die Leute richtig zu schrotten, aber es ist deutlich anstrengender und langwieriger als jetzt bei so einem Burnout Paradise oder so, wo du halt die Leute von der Straße schubst oder auch sowas wie Onrush gerade, wo man natürlich auch schrottet, aber hier wird es noch viel mehr zelebriert.
Genau, bei Onrush ist es viel mehr wie in Burnout, was du gerade beschrieben hast, ne, wo du einmal so einen Ram-Move machst und das war's dann. Ja, ich finde, es wird schon sehr deutlich bei Wreckfest, wenn du ein Rennen anfängst und einfach sofort siehst, dass jeder Fahrer einen Lebensbalken über dem Auto hat. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Visualisierung. Okay, ich weiß, worum es geht. Und das, finde ich, macht auch total Spaß. Also dieses erste Mal jetzt wieder Wreckfest anwerfen und dann so sehen, wie die Gegner so abbremsen, um in die Kurve zu gehen. Und da hat sofort so eine Flatout 2 Erinnerung geweckt, wo ich mir dachte, nee, ich bremse jetzt nicht. Ich ramme den jetzt voll in die Kurve da rein und benutze ihn quasi als Leitplanke. Und dann segelt der aus der Strecke raus und ich darf gemütlich weiterfahren. Das ist so befriedigend.
Mhm. Und es ist genau so, wie ich am liebsten Auto fahre. Also alle, die mich auf Xbox Live haben in der Friends List, die kennen diesen Fahrstil. Die haben Wreckfest eigentlich schon gehabt, wenn sie irgendein Forza-Spiel gespielt haben. Und ich glaube, nur wegen mir wurde diese Option eingeführt, die Driver-Tars weniger aggressiv zu schalten. Da bin ich mir relativ sicher. weil ich immer auch so in diesen Spielen gerne so gefahren bin, die Gegner als Leitplanke zu benutzen. Hier ist es ja wirklich Absicht. Also hier musst du eigentlich auch so fahren, weil das schafft Wreckfest wirklich ganz cool. Es ist ja nicht nur sich gegenseitig schrotten, sondern es ist eine sehr coole Mischung. Du hast so eine Art Kampagne so mit so einem Progressionssystem, wo du eben verschiedene Klassen freischaltest, verschiedene Autos. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Aber es gibt klassische Rennen und natürlich kannst du dort auch gegnerische Autos schrotten und um dir Gegner vom Hals zu halten. Aber wenn du es halt komplett drauf auslegst, nur Gegner zu schrotten, dann wirst du nicht auf dem ersten Platz landen. Genau. Also ich finde da, dass diese Mischung eigentlich ganz clever ist, dass du mal eher den Fokus hast, ich will als Erster durchs Ziel und aber dann aber auch klare klassische Destruction Derbys hast, wo einfach eine Strecke ist, die wie eine 8 aussieht, wo sich die Autos in der Mitte irgendwie überkreuzen müssen, so wie ganz klassisch bei Destruction Derby, oder eben diese Last Man Standing, was ja dann fast schon so Battle Royale mäßig ist, alle Autos in einer Arena und wer als Letzter überlebt hat, gewonnen.
Genau.
Und, diese Mischung, finde ich, ist genau der größte Reiz an Wreckfest.
Naja, und dann hast du ja noch in den normalen Rennen und ich meine auch in den Destruction Derbys, aber auch in den normalen Rennen diese optionalen Ziele, wo man so Bonuspunkte, Bonuserfahrungen bekommen kann, die nochmal ermutigen, irgendwie Gegner kaputt zu machen. Das sind dann so Sachen wie irgendwie richte mindestens 500 Schaden an oder sowas.
Ja. Oder trennen drei Autos von der Straße ab.
Genau, richtig. Und das, da wollen sie ja wirklich, dass du ein bisschen aggressiver fährst. Und die KI ermutigt dich auch dazu, weil das, die fahren nicht einfach ihre Ideallinie lang, die sind auch voll aggro an, zu teilen. Was halt ganz witzig ist, dass du mal wirklich überholt wirst von einem gegnerischen KI-Auto und der aber nicht einfach an dir vorbeifährt, sondern von der Seite in dich reinrammt. Das passiert nicht sehr oft in Rennspielen.
Nee, die weichen wirklich nicht aus, sondern die fahren genauso wie du und benutzen dich auch, um besser um die Kurven zu kommen. Ich finde es mit diesen Bonuszielen eigentlich ganz geil, weil man, wie du schon gesagt hast, da so eine kleine Motivation kriegt. Die variieren ja auch immer, diese Ziele. Aber es ist nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Also es ist, man sollte, glaube ich, nicht rangehen und sagen, ich werde jetzt Erster und schaffe alle Bonusziele. Das ist schon wirklich schwer. Weil es nicht immer so zusammenpasst, finde ich. Also wenn du dich darauf konzentrierst, jetzt drei Auto so eine 180-Grad-Drehung zu machen, dann bist du halt nicht Erster. weil du dann halt sehr damit beschäftigt bist, dich immer wieder ein bisschen so zurückfallen zu lassen. Aber das ist auch, das macht auch Spaß, weil du kannst alle Rennen natürlich so oft machen, wie du willst und sammelst dann diese Ligapunkte, nenne ich es jetzt mal, oder Fortschrittspunkte. Das heißt, du hast in einem ein Rennen, das ist 200 Punkte wert, die sind dann auch in so Klassen eingeteilt, wie man das aus klassischen Rennspielen kennt. Du musst dann irgendwie Rennklasse B irgendwie freischalten, musst dir da ein entsprechendes Auto kaufen oder eben freischalten durch irgendwelche Rennen, die du gewinnst. Und wenn du dann dieses Auto hast, kannst du es natürlich auch ein bisschen tunen und so weiter. Und dann kannst du in dieser Rennklasse mitfahren, dann schaltet sich diese Rennklasse frei. Und wenn du dann gewinnst und Erster wirst, dann hast du halt 200 Punkte. Du kannst aber auch irgendwie auf dem dritten Platz beenden, dann hast du halt, keine Ahnung, 180 Punkte. Und kannst dann sagen, ja, das reicht mir aber jetzt auch, weil das schaltet mir dann insgesamt die nächste Stufe meiner Karriere irgendwie frei. Also man ist da sehr flexibel, wie man seine Punkte macht. Und man muss auch nicht alle Rennen schaffen, um in die nächste Klasse zu kommen, sondern es ist immer so, dass dann ein, zwei Rennmodi irgendwie mehr drin sind, wenn dir das jetzt gar nicht liegt, dieses Destruction-Ding und du irgendwie überhaupt keinen grünen Zweig siehst bei der einen Rennstrecke, dann machst du halt woanders deine Punkte. Das ist eigentlich schon ganz fair gemacht.
Genau, ich hatte auch so diese Realisierung, weil ich so konditioniert darauf bin, in Rennspielen doch schon Erster oder wenigstens Zweiter zu werden, dass ich einen Rennen auch mal immer wieder neu starte. Und das ist eigentlich gar nicht so nötig, weil du hast ja auch so Rennevents, wo du vier Rennen hintereinander fährst und dann werden die Punkte am Ende zusammengerechnet von allen und das ergibt dann deine Platzierung. Und ich hatte es bisher noch nicht einmal so, dass irgendwie immer der gleiche NPC-Fahrer auf dem ersten Platz gelandet ist, sondern das war immer durchgewürfelt. Das heißt, selbst wenn ich Dritter, Zweiter, Siebter und dann wieder Zweiter geworden bin, bin ich immer noch Erster geworden in der Gesamtranking dieses Events. Und das ist halt ganz schön so, dass es nicht so dieses, okay, du musst jetzt in jedem Rennen Erster werden, da macht das Spiel, finde ich, nochmal klar, nee, so richtig hundertprozentig geht's darum nicht. Es geht zwar auch darum, möglichst gut zu fahren insgesamt, aber du musst jetzt eben nicht hier die Top-Leistungen absolvieren.
Weil es vielleicht nicht klar rüberkam, was bringen denn diese Bonusziele? Also das sind ja nicht die Punkte, die man dann in diesem Dings bekommt, oder? Wenn man diese Bonusziele schafft.
Naja, du kriegst ja so eine Erfahrungspunkte die ganze Zeit. Und das zählt doch am Ende auch zu diesem Liga-Kram dazu, oder nicht?
Ja. Und man verdient Geld. Also da merkt man schon, es ist ein bisschen schwammig, diese Karriere. So, anders kann man es vielleicht nicht sagen. Also man hat diese Karriere-Singleplayer-Modus, in dem du eben diese verschiedenen Rennklassen hast, die dann freigeschaltet werden, wenn du weitere Rennpunkte sammelst. Und du hast einen Geldwert. Und mit diesem Geld, was du auch in den Rennen verdienst, das kannst du natürlich immer mehr verdienen, je mehr und öfter du kannst auch in der ersten Klasse bleiben und halt einfach Geld verdienen und dir die Autos freischalten. Das geht alles. Also man ist relativ frei, wie man diese Karriere angeht. Ob man jetzt immer das gleiche Rennen fährt, diese Erfahrungspunkte, die bleiben aber fix. Das heißt, wenn du diese 200 Punkte jetzt geholt hast in einem Rennen und du startest dieses Rennen neu und wirst dann nur Fünfter, weil du irgendwie die Bonusziele schaffen willst, dann hast du halt auch nur, was weiß ich, 100 Punkte statt 200 Punkte. Also dieses Rennen, du kannst die jetzt nicht 100 Mal fahren, um diese Erfahrungspunkte zu sammeln, aber du bekommst das Geld auf jeden Fall. Das ist ein bisschen komisch und wirkt dadurch nicht sehr stringent insgesamt, oder? Das ist eher so, ja, wir haben ja euch mal irgendwie verschiedene Rennen in irgendwie so eine Struktur zusammengefasst, aber im Endeffekt könnt ihr doch spielen, wie ihr wollt.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich, also immer so das, was auf der Strecke passiert, finde ich immer gut. Das macht mir immer Spaß. Ja. Aber alles, was so drumherum ist bei Wreckfest und dazu gehört eben die Karrierestruktur, aber auch die Tatsache, es gibt ja zum Beispiel nicht mal ein richtiges Intro oder irgendwie einen Moderator, der dich durch die Sachen führt. Es gibt, glaube ich, gar keine Sprachausgabe im Spiel und gar kein Getöse, so, also was so ein bisschen eine Party drumherum machen, das hätte mir hier noch gefehlt, das, was Forza Horizon so unfassbar gut kann, diese Präsentation, die gibt's hier nicht, ist ein relativ trockenes Spiel, finde ich.
Es ist sehr trocken, also dieses ganze Menü, klar sind da ein paar hübsche Grafiken, die jetzt irgendwie sagen, das hier ist der Derby XY oder sowas, ja, die sehen ganz hübsch aus, aber es entsteht kein zusammenhängendes Gefühl.
Nee.
Das meinst du, glaube ich, gell? Also,
genau, was das Menü sind ja auch einfach
Party und alles. Und hier hast du einfach nur ein Menü, du wählst dein Rennen aus und dann hast du Spaß auf der Strecke, aber die stehen in keinerlei Verbindung zueinander. Du hast auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier ein Auto freigeschaltet habe und ich habe jetzt irgendwie meinen Rennstall erweitert oder so, so wie das viele andere Spiele ja schaffen. Also auch sowas wie Grip oder sowas haben das ja eigentlich ganz gut hinbekommen, dass du so das Gefühl hast, du baust dir so an deiner Karriere und wirst wirklich besser und hast so eine Art Fortschritt. Das Gefühl kommt hier irgendwie gar nicht rüber.
Ja, und das konnten sie früher auch besser. Also in Flatout hat das auch besser funktioniert, so dieser Zusammenhang. Ich habe Flatout 2 jetzt witzigerweise auch gerade nochmal angeschmissen, um zu gucken, ob das immer noch Spaß macht. Und macht's. Ist immer noch ein super, super Spiel. Was dann auch viel die Musik dann dazu beiträgt, so Nostalgie zu wecken, wenn dann irgendwie Papa Roach oder Alkaline Trio läuft. Mhm. Und hier hast du ja auch so Rockmusik, die mitläuft und die finde ich auch eigentlich voll passend zum Rennen. Aber du wirst ja auch ständig dann ins Menü zurückgeworfen, wo dann erstmal diese ruhige Musik startet, die irgendwie so gar nicht zum Thema passt, finde ich. Es ist ganz komisch und dazu kommt dann eben noch, dass du zwar diese Rennen hast, die so auf Zerstörungswut aus sind und dieses Spektakel, was auf der Strecke teilweise passiert, aber die Strecken selbst sind immer Rennstrecken und ab und zu mal ein Waldgebiet, aber ansonsten sieht das halt aus wie so eine stinknormale Rennstrecke und das finde ich auch, hätte die Abwechslung auch größer sein können, weil das ist nicht sehr spektakulär.
Nee, also es sind schon diese Dirt-Rennstrecken, also das sind jetzt nicht die Formel-1-Rennstrecken, die so geleckt und sauber sind, aber du hast schon immer eine sehr klare Straßenbegrenzung. Da liegen dann halt die Autoreifen rum und du fährst schon durch Buckelpisten und so weiter. Also ich finde, es macht schon Spaß, auf diesen Strecken zu fahren, weil das Langweiligste finde ich immer auf so Formel-1-Strecken oder sowas Rennen zu fahren.
Also mir geht es auch gar nicht ums Streckendesign, so wie irgendwie das Kurvenlayout ist und so. Das finde ich total in Ordnung. Und da ist auch ein schöner Mix aus einfachen Sachen wie eben eine 8 oder so und ein bisschen anspruchsvolleren Strecken, wo du auch teilweise mehrere Wege hast, die zum Ziel führen. Gibt ja manchmal so Abkürzungen oder sowas. Aber einfach nur, was Szenarienvielfalt angeht. Ja. Weil auch da gucke ich halt zu Flatout 2, wo du so herbstliche Landschaften hattest, wo du durch Scheunen und über Brücken über einen Fluss fahren konntest, hin zu einer Innenstadt, wo du ganze Häuser, Glasfassaden wegrammen konntest und so. Und das hätte ich halt hier super gerne auch mit diesem Schadensmodell und dieser Physik.
Ja, du hast hier nicht diese Abwechslung, wie es ein Need for Speed Open World hat oder wie schon gesagt hast, Forza Horizon oder auch sowas wie The Crew, wo du einfach sehr viel abwechslungsreichere Gebiete hast. Hier hast du einfach dieses nordamerikanische, Texas-artige Wüstenstaub um dich rum, oder? Das ist eigentlich immer dieses Setting. Ja,
ja, schon klar, fast halt so ein realistischer Anstrich, ne? So zu dieses, als ob das halt wirklich so ein Event ist, was da an so einem fixen Ort stattfindet.
Genau. Aber wie du schon gesagt hast, die Ideen auf den Strecken selber, die sind da aber auch richtig cool. Also da haben sie sich schon geile Sachen einfallen lassen. Ich denke zum Beispiel an dieses Rennen, da hat es mich echt umgehauen. Du hast dann manchmal so Challenges. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt ganz normale Rennen. Da hast du so diese typischen American, sind das Muscle Cars? Nee, oder? Die man halt auch auf so zum Verschrotten quasi aushöhlt. Genau. Dann so ein Überrollbügel, damit da nichts passiert, Scheiben raus und dann fahren halt alle diese Strecken. Also so diese Autos, ich weiß nicht, was das für eine Kategorie ist da.
Frag mich auch nicht. Stockcars oder so? Keine Ahnung.
Stockcars, genau, ja. Da hast du nicht so viel Abwechslung bei den Autos, aber dann gibt's halt auch wirklich völlig absurde Rennen, wie zum Beispiel ein Destruction Derby mit fahrbaren Rasenmähern.
Genau.
Das ist einer der ersten Events, die du so hast. Dann sitzen diese Fahrer auf diesen selbstfahrenden Mähdrescher. Mähdrescher gibt's ja auch noch, genau.
Das ist auf diesen selbstfahrenden Rasenmähern,
was so ein bisschen so ein Kartgefühl dann hat. Und mein absoluter Idioten-Lieblings-Event ist, du fährst auf diesem Mr. Bean-Auto, was nur 3 Räder hat, ich weiß nicht, wie diese Autos heißen, und musst 6 Runden überstehen gegen amerikanische Schulbusse. Da fahren 32 Schulbusse auf dieser Strecke und du musst mit diesem Mr. Bean Auto dich durch diese ganzen Schulbusse durchzwängeln, und wenn die einmal anfangen, dich irgendwie zu sehen und ins Visier zu nehmen und zu schrotten, dich haut's halt einfach quer über die Strecke. Und es ist so lustig, dieser Event. Ich habe den so gerne, ich habe den 3-4 Mal gespielt, habe dann meine Söhne geholt, habe denen auch nochmal gezeigt, wie ich da durch diese Schulbusse mich durchzwänge. Ein absolutes Highlight dieses Jahr, dieses Schulbusrennen.
Weil dieses Auto, was du da fährst, auch so krass zerdrückt wird, wenn du einmal zwischen den Bussen landest und die so zueinander rammen und du bist halt dazwischen, und es fühlt sich so an, als ob die Busse dich gar nicht merken. Als ob du einfach nur so zufällig da bist, und dann bist du so ein ganz dünnes Auto am Ende, was auch eigentlich nicht mehr fahren können sollte, aber es trotzdem noch kann. Ja, das finde ich auch lustig, vor allem, weil es ja ein Revenge-Event dafür gibt, wo du der Bus bist gegen ganz viele andere von diesen Kleinen und die einfach nur wegrammst, und zwar alle.
Und das auf ist dieser besagten so 8, genau. Oder diese Brezelstrecke.
Brezelstrecke.
Und das ist so lustig. Also, und genau diese Mischung macht's aus. Und wenn du dann davon genug hast, von diesem Derby-Modi, dann fährst du halt wieder eine Strecke und versuchst dich durchzuzwängeln, um Erster zu werden. Und das Fahrgefühl, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber das ist wirklich fantastisch, oder? Also sowohl die Rennen machen Spaß, als auch das Crashen und das Schrotten. Und ich bin völlig begeistert, was sie da geleistet haben, weil das Schadensmodell ist super, das Fahrgefühl ist klasse. Es ist schon etwas arcadiger als jetzt normale Rennspiele, aber man hat trotzdem noch so das Gefühl, dass es auch einen gewissen Anspruch hat, finde ich.
Ja, sie gehen dann einen ganz guten Balanceakt zwischen wirklich Simulation, wo dein Auto ein Gewicht hat und nicht irgendwie sofort in eine Kurve reingeht, wenn du nur ein bisschen nach links drückst, also dass du auch wirklich bremsen musst und vielleicht auch mal Handbremse einsetzt und sowas, aber nicht zu sehr, als dass es irgendwie jeden Fehler bestraft, weil dann wäre das Spiel kaputt, weil du willst ja Leute rammen und sowas und ab und zu mal eine Kurve schneiden. Und das finde ich auch, ist so neben dem Schadensmodell mit das Beste, was dieses Spiel macht. Einfach wie sich die Autos steuern und anfühlen. Und da habe ich jetzt auch eben nochmal den Vergleich zu Flatout 2 gehabt, wo es nochmal ein bisschen arcadiger, ein bisschen simpler ist. Und das, da ist Wreckfest wirklich besser, meiner Meinung nach.
Ja, man spürt auch wirklich diese Bodenunebenheiten, wenn es einen dann irgendwie mal absegelt, weil man die Kurve zu eng genommen hat. Und wenn man dann mal einen Überschlag macht, hat man auch das Gefühl, ja, klar, ich hatte diesen Schwung und dieser Überschlag sieht jetzt auch realistisch aus. Und auch die Dellen, die das Auto danach hat. Man spürt auch wirklich so diese Wucht, wenn man in andere Autos reinfährt. Und das ist ja genau das Wichtigste, dass man eben nicht so ein Flummi-Gefühl hat oder so ein arcadiges Need-for-Speed-Gefühl. Ja. Das hat es eben genau nicht. Also bei Burnout will ich ja, dass die Autos wegfliegen wie eine Flummi-Kugel, aber bei Wreckfest will ich das nicht. Ich will da wirklich so, manchmal fährst du ja gefühlt mit Vollspeed in so ein Auto rein und es hat aber auch gerade eine Geschwindigkeit, und dann merkst du so, hat nicht wirklich viel Schaden gemacht, weil wir beide halt irgendwie eine Geschwindigkeit hatten, und dann hast du wieder so frontal Auffahrunfälle, wo du wirklich merkst, oh, das hat wehgetan. So, und das, man sieht es ja immer, wie du schon angedeutet hast, immer gleich an diesem Health-Balken. Und das ist auch, finde ich, eine gute Feedback-Option, was das jetzt gerade bewirkt hat und wo ich jetzt selber stehe. Man sieht auch selber, wie viel Schaden man bekommen hat, ob man sich jetzt eher zurückhalten muss. Und dadurch kommt auch so ein Taktieren ins Spiel, gerade bei den Arenen, dass du merkst, oh, ich habe nur noch irgendwie 20% Health, meine Reifen sind schon irgendwie schief, mein Fahrer hängt schon halb tot raus und ich muss mich jetzt hier noch ein bisschen über die Runden retten, und dann siehst du, ah, da hinten ist einer, der hat nur noch einen so einen Strich auf seiner Lebensenergiebalke, den versuche ich jetzt zu erwischen, und gerade als du einen Millimeter vor dem bist, kommt dir halt von der Seite einer reingecrashed und tötet dich noch, das Auto. Das ist wirklich sehr befriedigend und sehr motivierend, auch wenn man es dann nicht schafft. Super.
Genau. Ja, es hat bei mir immer dazu geführt, dass ich in diesen Last Man Standing Rennen, wo du ja wirklich einfach als Letzter überleben musst, sehr viel im Kreis gefahren bin und versucht habe, mir so meine Ziele rauszupicken.
Das muss man auch so machen, ja.
Auf der gleichen Karte, in den gleichen Arenen, gibt es ja dann auch Deathmatch-Rennen, wo du dann respawnst, wenn du kaputt bist, und das Ziel wirklich einfach nur ist, so viele kaputt zu machen wie möglich, was dann automatisch ein viel aggressiveres Rennen hervorruft. Und das finde ich auch ganz schön. Also da ist die Abwechslung, finde ich, durchaus vorhanden insgesamt, wenn du jetzt überlegst. Wir haben ja schon erwähnt, das mit den Bussen, diese verschiedenen Streckentypen, das Derby in Last Man Standing eingeteilt und Deathmatch. Das ist schon ganz nett, was es da bietet an Bandbreite.
Absolut. Das Einzige, was, finde ich, gar keinen Spaß macht, ist irgendwie Autos freischalten und Autos kaufen. Also das hätte ich ehrlich gesagt, und auch das Autotunen, das ist halt so drin, weil man es irgendwie so erwartet in so einem Rennspiel. Aber ich finde, wie du schon gesagt hast, das Ganze drumherum und diese Menüführung und auch diese Autos zu kaufen und so, ich finde, es ist recht unbefriedigend gemacht. Also da hätte ich, das hätte ich eigentlich fast gar nicht gebraucht.
Ich glaube, weil es nicht zelebriert wird, ne? Du machst es halt und dann hast es freigeschaltet und da passiert keine Fanfare oder sonst irgendwas. Und du kannst ja sogar optisch tunen, deine Autos. Aber mir geht's ja ehrlich gesagt wie du. Ich nehme das so wahr, dass das da ist und mache dann ab und zu vor allem das Performance-Tuning. Aber denk mir auch so, ja, also so richtig motivieren tut's mir auch nicht.
Und auch wenn du Sachen freischaltest, du schaffst dann irgendwie ein Rennen und dann steht am Ende so kleine Texteinblendung, du hast jetzt Spoiler XY freigeschaltet und dann so ja, Schulterzucken und dann gehst du halt weiter zum nächsten und dann gehst du irgendwann mal so alle 3-4 Rennen, gehe ich dann halt mal in dieses Menü, auch ein bisschen umständlich gemacht, dann musst du wieder so ganz zurück ins Hauptmenü, gehst wieder in die Garage und ja, und dann gehst du irgendwie auf die Autos und siehst dann halt so ein New-Schildchen und dann kaufst du dir halt diesen Spoiler, den du dann halt freigeschaltet hast oder du investierst halt dein Geld und kannst so leichte Tuning-Sachen, also so leichte Verbesserungen kaufen. Aber das ist bei diesem Spiel auch nicht so wichtig. Also bei Rennspielen, wo du dann merkst, die Gegner werden jetzt schwerer und schwerer, da brauchst du ja dann ja auch diese Performance-Boosts, ja, dass du einen neuen Motor hast, einen besseren Auspuff und so weiter und merkst dann auch diese Beschleunigung. Aber ich finde, das merkt man hier nicht so elementar, wenn du da jetzt dann 0,4% mehr Beschleunigung hast, weil es halt nicht so ganz im Fokus steht. Also gerade wenn du halt viel auf Schrotten und auf Wrecken aus bist, dann macht es nicht so einen riesen Unterschied. Ging mir zumindest so, dass ich da groß was merke. Dann kaufe ich mir halt eher irgendwie ein neues Auto und mache irgendwie eine andere Strecke. Und du kommst ja mit den Standardautos eigentlich auch gut aus. Also es ist ja gar nicht so notwendig, da rumzutunen und rumzubasteln.
Ging mir genauso. Ich glaube, ich hätte mich mehr gefreut, wenn man irgendwie relevantere Sachen freigeschaltet hätte. Also, dass man ab und zu auch mal sowas wie einen Schulbus dann freischaltet, das finde ich schon ganz nett. Aber ich hätte auch gern irgendwie diese etwas absurderen Modi aus Flatout, wo du ja teilweise deinen Fahrer rausschmeißen konntest, um eine riesige Dartscheibe zu treffen oder sowas. Das würde irgendwie hier auch ganz gut passen und würde das nochmal mehr auflockern. Und eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, in meiner Fahrweise auf den ganz normalen Strecken, in den ganz normalen Rennen, ist, dass ich wirklich gerne einen Turbo hätte, einen Nitro, weil das, finde ich, so einem Spiel so gut passt, wenn du siehst, okay, da vorne ist der Typ und ich komme nicht mehr ganz ran, aber nehme jetzt noch den Turbo, um den so richtig wegzuhauen, um gleichzeitig so ein bisschen die Aufholjagd wieder zu starten. Das, weiß nicht, das passt doch wie die Faust aufs Auge in so ein Spielprinzip, oder nicht?
Ja, ich hab's auch vermisst und dann aber auch gedacht, dass halt Wreckfest eher diesen realistischen Anspruch fährt. Ja, genau. Also Waffen würden ja theoretisch auch passen. Also halt so ein Rennmodus, wo du irgendwie noch eine Kanone vorne drauf hast oder so, würde auch passen, weil es halt einfach diese Zerstörungswut hat. Aber das Spiel nimmt sich ja so gesehen schon relativ ernst, was diesen Realismusgrad angeht. Also das sind halt eine echte Fahrphysik, echtes Schadensmodell, echte Strecken und keine so völlig übertriebenen Sachen wie bei Flatout, kein Nitro oder sowas wie bei The Crew kannst du ja zum Beispiel auch so Blödsinn machen, irgendwie bei dem Neuen, weißt du, dieses ganze Social-Media-Gedöns da drumrum oder wir hatten das gerade Onrush und so. Ich glaube, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war von Bugbear, zu sagen, wir bleiben auf diesem realistischen Stockcar-Schrottcar-Rennen mit einer echten Physik. Und da passt natürlich dieses Nitro eigentlich so gesehen dann natürlich überhaupt nicht rein, auch wenn ich dir absolut recht gebe, dass halt dieser letzte Kick, um was zu schrotten, da gut gepasst hätte.
Ja, also ich glaube, da hätte ich lieber das Zugeständnis zum Spiel Spaß gehabt, als zu einem Szenario, was, finde ich, sowieso ein bisschen verwässert wird, dadurch, dass es ja die albernen Sachen gibt im Spiel. Und ich meine, das Schadensmodell ist ja eigentlich auch total albern. Du fährst ja teilweise in Wagen rum, die einfach nicht mehr fahren können. Oder wo dein Fahrer zumindest tot sein müsste, weil irgendwie das Fahrerhäuschen eingequetscht ist.
Was mir auch fehlt, ist eher so eine Stunt-Ecke noch irgendwie. Also es gibt ja keine Schanzen oder so groß. Weißt du, wie du schon gesagt hast, klar, ja, diesen Fahrer jetzt rauszuschleudern auf eine Dartscheibe, das passt halt einfach zu Flatout. Das verstehe ich schon, dass sie das jetzt hier nicht auch gemacht haben. Es ist halt nicht Flatout. Aber so Schanzen oder so, ja. Also ich meine, das passt doch auch zu diesem ganzen Wreckfest, irgendwie über 18 Schulbusse zu hüpfen und irgendwie hinten die Schanze zu treffen. Sowas hätte man ja auch noch in eine Strecke einbauen können, dass die Leute sich in der Luft treffen oder sowas. Das habe ich auch nirgends gefunden oder gesehen. Also so diese ganze Stunt-Zelebrierung gibt's auch nicht, ja.
Ja, naja. Es ist ein bisschen komisch. Ich habe so das Gefühl, die wussten zwischenzeitlich mal nicht so ganz, wohin mit dem Spiel. wirkt zumindest so. Und jetzt sind sie, glaube ich, ganz froh, dass fertig ist, nach vier Jahren. Und ich hoffe, dass Bugbear da auch das überlebt, weil ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das Spiel ist. Ich hoffe, es wird auf Konsolen noch mal ein bisschen was reißen können, weil ich habe
genau, an der Stelle kurz der Einwurf, das ist bis jetzt nur PC-released, also genau. Seit 2014 im Early Access auf Steam und kommt aber jetzt diesen November auch, weil es jetzt seit ein paar Wochen auf PC final fertig geworden ist, der Release, der Release stattgefunden hat und am 20. November kommt es für Xbox und PlayStation.
Ja, ich habe jetzt hauptsächlich Singleplayer gespielt, habe zum Release mal in den Multiplayer reingeschaut, der ja wirklich über dedizierte Server funktioniert, wo du so eine Serverliste kriegst, die du dann filtern kannst. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen in einem Spiel, diese Art der Multiplayer-Auflistung. Also es gibt kein klassisches Matchmaking. Und das hat zu Release wunderbar geklappt. Da habe ich ein paar Derbys gefahren und so. Und jetzt habe ich es gestern Abend noch mal probiert. Und da hat kaum was gefunden. Also die Server waren fast alle leer. Oder halt privat geschaltet, in denen ein bisschen was los war. Da zumindest als Alternative wäre normales Matchmaking da vielleicht gar nicht verkehrt gewesen.
Ja, dass man nicht selber von Hand die Server absuchen muss, gell? Ja, klar. Ich weiß nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eher auf Konsolen dann auch nochmal durchstartet, das Spiel. Klar, es ist schon auch ein PC-Genre, aber es ist halt auch so trotzdem dann wieder so arcadig, dass es jetzt nicht Leute mit Lenkrad oder mit Pedalen oder so abholt. Ja? Also das ist ja keine Simulation in dem Sinne. Deswegen glaube ich, dass das auf den Konsolen ganz gut funktionieren wird, aber da bin ich ganz bei dir. Einfach gib mir ein Online-Match, ist doch egal gegen wen und wo und was. Also lass mich einfach da, werf mich einfach rein in den Pool mit Leuten, die da fahren.
Genau.
Und dedizierte Server kann man ja trotzdem, also private Matches kann man ja trotzdem machen, damit halt eine Community so spielen kann, dass wir halt sagen können, hier, Insert Moin Discord gegen Hooked Discord und wir machen irgendwie ein Wreckfest. Also sowas als Option ja, aber klar, der Multiplayer wirkte auf mich auch sehr altbacken.
Ja, genau, also ist schon komisch, ne? Man sagt dann altbacken, das passt eigentlich ganz gut, weil man sich halt selbst kümmern muss und das ist halt warum? Aber an und für sich finde ich es auch gut, dass es dedizierte Server gibt, weil das dafür sorgt, dass dieses Spiel auch über seinen eigentlichen Lebenszyklus hinaus gespielt werden kann. Da werden nicht irgendwann die Server von Bugbear abgeschaltet und dann kann keiner mehr den Multiplayer spielen. Sondern das kann dann jeder noch selbst machen. Deswegen die Option finde ich auch super, aber ich bin ganz bei dir. Ich hätte auch gern einfach stinknormal einen Knopf, wo ich drauf drücke und dann werde ich in ein Match geschmissen.
Ja, gerade bei so einem Spiel. Ja. Was übrigens auch fehlt, habe ich jetzt nicht groß vermisst, aber du musst nichts bezahlen für deine Reparaturen oder so. Also du kannst dein Auto schrotten, so viel du willst und dann beim nächsten Rennen ist es wieder da. Deswegen, da hätte man durchaus, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Also diese Karrieremodus vielleicht auch, dass man mit dem Geld irgendwie wirtschaften oder haushalten muss. Ich verstehe diese Entscheidung zu diesem Geldverdienen irgendwie nicht, weil diese Autos kaufen macht nicht so wirklich Spaß. Du hast irgendwie nicht das Gefühl, du wirst jetzt irgendwie da erfolgreich oder steigst in irgendeiner Rangliste hoch und du musst ja deine Autos auch nicht reparieren. Kannst ja dann halt so ein paar Teile kaufen, kannst aber auch warten, bis du sie freischaltest über Rennen. Das wirkt einfach nicht sehr ausgeschmückt. Es ist halt einfach geil. Es macht halt einfach Spaß, diese Rennen zu fahren. Und das ist ja das Wichtigste. Also mir ist es ja lieber, dass es so ist, dass die Rennen so unglaublich viel Spaß machen und kreatives Chaos da irgendwie zulassen. Und deswegen freue ich mich total, dass das Wreckfest endlich fertig geworden ist. Weil es ist genau das, was ich davon erwartet hat, was die Spielmodi und die Rennen, den Rennspaß angeht. Und vor allem halt dieser Zerstörungswahn. Der macht mir schon wahnsinnig viel Laune. Ich bin total im Glück, wenn ich diese Rennen fahre.
Ja, bei mir ist es so ein bisschen dieser Zwiespalt. Zum einen geht es mir beim Gameplay da ganz genauso, dass ich habe das Spiel ja wieder vergessen komplett. Deswegen war ich so überrascht, dass das jetzt fertig ist und dass es sich so unfassbar gut anfühlt. Weil es gibt wirklich wenig Vergleichbares, als in so einem Pulk von Rennautos zu starten. Das sind ja wirklich über 30 Stück. Und dieses Chaos zu sehen, wenn du so an denen vorbeifährst, einem noch so einen Rammen mitgibst und dann aber vor ihnen bist und dann mal nach hinten guckst, weil das mache ich in dem Spiel ganz oft, mich einfach nur umgucken und halt siehst, wie die alle ineinander crashen und da einfach nur Autoteile durch die Gegend fläzen. Das ist super, super lustig. Aber andererseits vermisse ich halt so ein bisschen das Drumherum, dass andere Rennspiele da deutlich besser können. Aber das ist dann wahrscheinlich der Entwicklungsart geschuldet.
Ja. Mir geht's dann halt immer so, dass ich dann ein, zwei Stunden spiele und unglaublich Spaß habe und dann aber so auf einmal die Motivation verliere, nochmal zu fahren, weil ich dann denke, warum mache ich das eigentlich alles? Also klar, macht Spaß, aber mir fehlt so dieser Progressionsfortschritt. Natürlich schaltest du irgendwie die nächste Rennklasse frei, aber dann machst du halt das Gleiche wieder. Ja, nur mit anderen Autos und hast halt die Strecke in einer anderen Variante oder so und hast dann halt mal einen Schulbus freigeschaltet, mit dem du aber dann ja auch nicht irgendwie groß rumfährst. Also ist dann halt eher so eine Trophäe, dass du das geschafft hast, dass du jetzt diesen Schulbus hast. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da mega Bock drauf habe, mit so einem Schulbus rumzufahren. Nee, ich meine, also
ich meine, man kann noch so Custom-Events machen. Ja. Man kann auch so Custom-Events machen, wo du dann selbst was einstellst. Aber ja, das ist ein bisschen schade. Ich hätte auch gerne einen lokalen Multiplayer-Modus, ehrlich gesagt. Irgendwie ein Splitscreen oder so hätte hier auch ganz gut gepasst.
Also das aber kriegt sowas wie Forza Horizon dann einfach doch ein bisschen besser hin. Das ist ja im Endeffekt auch
nichts anderes als eine andere. Wobei die auch keinen Splitscreen haben, oder?
Nee, aber ich meine jetzt diese Aneinanderkettung von Events.
Das auf jeden Fall,
ja. Das Gefühl hast, geil, das habe ich jetzt geschafft und jetzt habe ich irgendwie dieses Auto als Belohnung und da habe ich noch irgendwie ein Secret gefunden und da habe ich noch irgendwie ein Teil und wenn ich da 5 habe, dann kriege ich das besondere Auto. Im Endeffekt fährst du ja auch nur ein Rennen nach dem anderen, aber sie haben es halt gut hingekriegt, diese Stimmung und diese Atmosphäre, dass das irgendwie alles zusammenhängt und das fehlt bei Wreckfest wirklich komplett.
Genau, aber wie du schon sagst, der Kern, der sitzt und vielleicht kriegt das ja dann noch irgendwie Erweiterung oder so. Ich weiß gar nicht, ob Bugbear da jetzt weiter dran arbeiten oder ob die sich sagen, endlich sind wir fertig, lass mal das nächste Spiel machen.
In 4 Jahren dann wieder. Oh ja, Gott, ich meine, das hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von den Verkaufszahlen jetzt ab, wenn das dann auf der Konsole kommt. Sie haben jetzt ja einen Publisher mit THQ Nordic gefunden. Und von daher, das war ja eben vorher nicht so ganz klar, wie das denn jetzt auf Konsolen und so ist mit dem ganzen Early Access, aber sie haben es geschafft. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Wreckfest ist tatsächlich wirklich fertig geworden und es ist auch gut. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt im November auf den Konsolen passiert. Ich wünsche mir sehr, dass sie da weiter dranbleiben, weil, wie wir beide schon gesagt haben, sowas wie Stunt-Modus oder vielleicht so einen übertriebenen Modus mit Waffen und Einspritzer und Turbo und so wäre ja da durchaus als DLC-Paket oder so wäre das ja durchaus denkbar, gell?
Ja,
so
eine kleine würde ich auch nochmal zugreifen.
Ja, absolut. Cool. Splitscreen hast du mal ausprobiert, hast du gesagt?
Nee, das habe ich vermisst. Das gibt's ja nicht.
Ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ja. Ich dachte, ich habe das übersehen. Ja, Splitscreen ist halt eh am Aussterben irgendwie. Das ist halt das Problem.
Ja, es hätte so gut gepasst. Wir haben bei Hooked so einen eigenartigen Kult um alte und schlechte Nazca-Spiele entwickelt. Ist ja schon eine Weile her, dass wir die zuletzt gespielt haben, aber gerade Mats und Robin liefern sich da immer so Duelle, weil die haben so einen Splitscreen-Modus und du fährst ja wirklich nur im Kreis, aber diese Crashes, diese Massencrashes sind halt unterhaltsam und Wreckfest treibt das ja auf die Spitze und ist so ein viel besseres Spiel als diese Nazca-Spiele. Ja. Aber du kannst ja hier auch so Strecken fahren, die so ähnlich sind und gerade für sowas hätte ich mir so einen Splitscreen ganz spaßig vorgestellt.
Ja, absolut. Aber Splitscreen ist natürlich auch immer eine Performance-Geschichte dann, gell? Also A, hast halt wenig Bildschirmfläche und musst halt zweimal das Gleiche berechnen. Das verstehe ich schon, dass das für Entwickler nochmal eine Herausforderung ist dann. Wie findest du es denn technisch? Also am PC, bei mir lief es echt sehr, sehr gut. Ich habe nur eine GTX 79, aber konnte mich da jetzt nicht beschweren. Also ist jetzt hier nicht mehr die aktuellste Karte, aber es lief perfekt flüssig, keine großen Ruckler oder sowas gehabt und sieht ja eigentlich auch echt gut aus.
Ich habe die gleiche Karte, witzigerweise, und konnte auch in 1440p spielen, also diese Semi-4K-Auflösung. Und das lief auch flüssig. Also ich hatte jetzt keine Probleme mit der Performance. Ja, und das sieht ja ganz gut aus. Ne? Ich finde zwar die Strecken jetzt nicht spektakulär, aber gerade die Autos und so, das sieht ja nice aus.
Ja, man merkt schon, dass da eben diese Berechnung in diesem Schadensmodell drin ist und jedes Auto hat ja dann eben dieses Schadensmodell. Du siehst ja wirklich auch, wer jetzt dein Erzfeind ist. Das finde ich auch noch eine ganz coole Option. Selbst im Singleplayer hast du dann so dieses Gefühl, der wird jetzt rot markiert, wenn du ihn irgendwie zweimal dumm angerempelt hast, dann wird der wirklich auch aggressiver, die KI, und hat es dann auf dich abgesehen. Und das finde ich, haben sie schon ganz gut hingekriegt.
Ich finde übrigens super lustig, du siehst ja den Fahrer in deinem Auto, ne? Und wenn du total zerdrückt wirst, dann wird er ja auch so, genau, der wälzt sich so mit wie so eine Textur, die gezerrt wird in Photoshop oder so. Das sieht super lustig aus manchmal.
Das war das Einzige, wo ich dachte, okay, das hätten sie vielleicht noch anders machen müssen.
Aber ich glaube, wenn es ein 3D-Fahrer gewesen wäre, dann würde das irgendwann so aussehen, als wäre der halt wirklich tot. Weißt du, wenn der so unmögliche Formen nehmen würde.
Und zumindest auf den Rasenmähern hast du ja ein bisschen Flatout. Wenn du die Rasenmäher rackst, dann fliegen die Fahrer durch die Gegend.
Das ist auch super lustig. Ja,
da habe ich aber ewig gebraucht am Anfang, dieses Rasenmäher-Match zu schaffen.
Das ist aber echt schwer, weil die Dinger so schnell umkippen.
Ja. Aber die gegnerischen halt nicht. Ja. Also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung für Leute, die sowas wie Destruction Derby vermissen, oder? Kann man schon sagen.
Ja, genau. Also allein schon aus Alternativlosigkeit. Weil ich wüsste jetzt gar nicht, was so was Ähnliches wäre. Es kostet halt wirklich 45 Euro. Das ist schon jetzt nicht so wenig. Ist nichts, was man mal eben so macht. Es hat zwar einen hohen Umfang so. Du brauchst eine ganze Weile, bis du durch den Singleplayer durch bist. Und ich bin es auch noch nicht. Ich bin irgendwie bei der Hälfte irgendwo. Aber ich glaube, gerade wenn man auf diese Crashes steht und ein bisschen mehr haben will als dieses Burnout-artige mal kurz antappen, dann ist das voll das richtige Ding für einen.
Ja. Ich meine, das mit dem Preis und Umfang hatten wir bei Onrush auch bei der Diskussion. Da ist ja eigentlich noch weniger. Das ist halt reiner Multiplayer. Und hier bei Wreckfest wirst du zumindest als Singleplayer halt auch mehr abgeholt, gell? Was den Umfang angeht, die verschiedenen Modi und so weiter. Das, ich weiß nicht, wie ihr Onrush besprochen habt, aber das ist ja schon auch sehr auf eine Spielart irgendwie hinausgelegt und kostet aber ja auch Vollpreis.
Genau, ja, es ist schwierig. Onrush spiele ich auch super gern, mögen Robin und ich auch total. Aber es kommt wirklich sehr auf den eigenen Anspruch an. Stört einen, dass das jetzt der Singleplayer sich im Wesentlichen nur spielt wie der Multiplayer, oder wie so ein Tutorial, und das dann Multiplayer-Fokus hat? Oder ist da wichtig, eine Singleplayer-Kampagne zu haben? Weil die hat jetzt Wreckfest, aber sie ist halt jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär. Das ist ein bisschen eigenartig. Ich glaube, bei beiden Spielen macht das Renngefühl vor allem den Kaufgrund aus.
Und die können gut nebeneinander existieren, weil sie schon eine sehr andere, in eine andere Richtung gehen. Onrush sehr viel arcadiger, sehr viel teamorientierter und Rex ist halt eher so diese klassische Destruction Derby-Ecke.
Ja. Nur Onrush verkauft sich, glaube ich, gerade nicht so gut. Leider.
Ja, leider. Aber es geht echt in eine coole, innovative Richtung.
Ja, total.
Gut, also das war unser Podcast zu Wreckfest. Bei euch gibt es auch noch bei Hooked FM, habt ihr auch über Wreckfest und Onrush natürlich geredet. Deswegen schaut doch mal bei Hooked vorbei, bei Tom und Robin.
Genau, Wreckfest war da nur kurz gefeatured. Da haben wir jetzt, glaube ich, den ausführlicheren Eindruck. Aber falls ihr mal was zu Onrush hören wollt, da haben wir auch drüber gequatscht, genau.
Genau, aber ihr macht es ja eh ein bisschen anders. Ihr habt ja dann immer eine Sendung mit mehreren Spielen und nicht so monothematisch. Ja, genau. Gut, also Hooked und das war Tom, ich bin der Manu und wir hören uns an dieser Stelle morgen wieder, wenn ihr wollt. Vielen Dank, bis morgen. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.